Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern, dem Podcast über das Internet, in dem wir euch zusammenfassen, was in der letzten Woche so los war. War es gut? War es scheiße? Wer hatte Beef? Was war los auf Twitter, auf YouTube, auf Twitch, auf TikTok und was für eine Social-Media-Plattform noch so dazu kommt? Keine Ahnung. Ich bin Robin Blase, YouTuber seit 2006 und heute habe ich jemanden, der, glaube ich, zumindest aktiv auch länger YouTube macht als ich, nämlich LeFloid. Hallo.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr. Lästerschwester, endlich. Finally.
Wir haben gerade vorher schon drüber gesprochen. Wir beide, das liegt so lange zurück, dass wir keine Erinnerung mehr daran haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir schon mal eine Folge zusammen aufgenommen haben vor vielen, vielen Jahren. Weil du hast ja auch einen Podcast,
ja.
Sprechstunde. Und ich glaube, wir haben mal eine Cross-Promo-Folge gemacht vor
das
langer
kann sein.
Zeit.
Aber da warst du noch nicht so etabliert, weißt du? Da war Lästerschwester noch nicht so ein Begriff und da war ich noch nicht so Fan von deinem Podcast, wie ich es heute bin.
Oh, danke.
Oh, Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja, also falls man dich nicht kennt, was glaube ich schwierig ist, wenn man sich mit dem Internet auseinandersetzt, aber du bist ja wirklich lange schon dabei mit dem Angela Merkel-Interview, mit vielen Kanälen, die wir auch zusammen betrieben haben.
Mal.
Was geht ab? Techscalibur, Nerdscope. Loot für die Welt als Charity-Aktion und jetzt mit Dr. Freud auch, das fand ich auch richtig faszinierend, habt ihr so einen krassen Pivot hingelegt, um wirklich auch bei Twitch jetzt mit einer der größten Kanäle in Deutschland zu sein, ne?
Ja, es hat eine ganze Weile irgendwie so gedauert, bis wir uns gefunden haben, aber wir haben mittlerweile ganz gut Fahrt aufgenommen und auch echt Spaß bei der Sache.
Ja, hey. Ich finde, es gibt ja wenig Leute, die so erst geschafft haben, so auf Social Media sich, also ich meine, komplett neu erfinden ist jetzt auch ein bisschen weit hergeholt,
yeah.
Aber sozusagen so sich komplett neu zu etablieren und da irgendwie, das finde ich, habt ihr schon echt ganz spannend gemacht.
Ja, ja. Aber ich sag's euch, ey, Robin Blase und ich, Aufstieg und Fall von Mediakraft, also wirklich alles mitgemacht, was man mitmachen kann.
Also wir haben in diesem Podcast auch schon mal drüber gesprochen, aber ich habe auch offline schon mal Gespräche geführt mit Leuten und wir haben lange Zeit drüber nachgedacht, ob wir das mal zu einem Original-Podcast machen. Also vielleicht so innerhalb von Lästerschwestern so eine dreiteilige Sonderserie. Aufstieg und Fall von Mediakraft. So
Digga,
als,
ich bin ehrlich, das würde sich lohnen. Da sind Stories bei, da sind Leute bei, die können Stories erzählen. Holy.
Okay, also das heißt, du bist auch dafür, dass wir das mal angehen.
Ja, aber hallo, ich bitte drum.
Nice. Dann das vielleicht demnächst. Heute haben wir erstmal ein paar andere Themen, unter anderem Updates um Kate Middleton, Polizisten, denen verboten wird, TikTok zu benutzen, neue Influencer, mutmaßliche Dropshipping-Sachen und eine weitere Influencer-Trennung. Wir starten rein mit einem Update. Und zwar, ich muss sagen, so ein bisschen schäme ich mich, weil zuletzt haben wir über Kate Middleton gesprochen, in der Folge mit Aminata, die war da zu Gast, und haben viel darüber gesprochen, was für Verschwörungstheorien es um Kate Middleton gab, weil die schon länger verschwunden ist und es dann auch diesen seltsamen Photoshop-Fall gab auf Twitter, wo ein Bild quasi von führenden Presseagenturen zurückgerufen wurde, weil die meinten, dieses Bild wurde gefälscht. Und dann gab es einen Tweet von angeblich Kate Middleton, die sagt so, ja, ich benutze gern privat Photoshop, ich bin Hobbyfotografin und sorry, ich habe an dem Bild ein bisschen rumgedoktert. Das war alles ein bisschen strange und es gab davor zu einer OP, die sie hatte, auch schon diverse Verschwörungstheorien. Deswegen hat das Internet komplett wild gemacht. Und jetzt kommt aber der tragische Twist, und deswegen schäme ich mich so ein bisschen, weil wir ja diese ganzen Verschwörungstheorien natürlich auch so ein bisschen amüsant aufgearbeitet haben. Sie hat tatsächlich Krebs. Und das ist der Grund, warum sie in letzter Zeit aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Das erklärt meiner Meinung nach trotzdem nicht so ganz, wie sie das die ganze Zeit kommuniziert haben. Aber ich finde, das kann man ihnen trotzdem nicht vorhalten, weil das ist natürlich einfach eine schreckliche Situation, in der man da ist, mit Kindern etc., mit ganz viel Presse, die da Aufmerksamkeit drauf lenken. Da möchte man vielleicht erstmal im Stillen sich drum kümmern und hat dann vielleicht auch noch nicht die ausgearbeitetste PR-Strategie, wie man das dann kommuniziert. Und dann fallen zwischendurch ein paar Sachen runter, aber ja.
Ja, naja, also ich würde euch da jetzt auf keinen Fall einen Vorwurf machen, zumal ja da auch genug fruchtbarer Boden für Spekulationen war. Einfach aufgrund der Art und Weise, wie sie es kommuniziert haben. Aber man muss auch dazu sagen, ne, ich glaube, es ist auch so das Schwerste und Schlimmste, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Dann bist du da irgendwie Member of irgendwie englisches Königshaus und dann hast du da diese widerliche Yellow Press dann noch da irgendwie in England und dann musst du da irgendwelche Kommunikationsstrategien abklären und dann weiß ich nicht, vielleicht war auch gerade irgendwie das Problem mit Charles, dass jetzt gerade im Moment öffentlich nur einer Krebs haben darf oder was weiß ich. Also das ist ja wirklich, ey, Gottes Willen, das kannst du dir wahrscheinlich nicht mal im kühnsten ausdenken, was für ein Chaos und Tohuwabohu das da war.
zusätzlich hat dieses Tohuwabohu aber auch dafür gesorgt, dass jetzt hinterher Leute ihr das nicht wirklich glauben. Jetzt hat es halt so ein Level erreicht, wo ich denke so, ja okay, ne, die Verschwörungstheorien davor, die hatten ja irgendwie einen Grund und jetzt ist der Grund ja auch bekannt. Das ist ein schrecklicher Grund und das ist nicht sozusagen der Grund, der vielleicht lustiger gewesen wäre, wenn es irgendwelche anderen absurden Sachen gewesen wären. Aber die Leute haben so viel Vertrauen jetzt auch verloren, beziehungsweise vielleicht ist das Internet auch einfach so generell, muss man auch sagen, dass jetzt sofort gesagt wird, ey, das Video, in dem sie dieses Statement gemacht haben, sie hat sich ja davor auch irgendwie nie gezeigt, das ist AI generiert, weil es gibt so eine Stelle, wo irgendwie so es so aussieht, als würde ihr Ring vom Finger verschwinden. Das ist, kann man aber erklären mit Winkel und Motion Blur so ein bisschen. Und das andere, und das finde ich tatsächlich das weitaus, ja, was heißt interessantere, aber das weitaus sozusagen seltsamere an der ganzen Geschichte, ist, dass sie dieses Video komplett alleine aufgenommen hat. Und William halt nicht neben ihr sitzt in einem Video, wo sie halt sagt so, ey, ich habe Krebs. Und das finde ich tatsächlich auch sozusagen gar nicht verschwörungstheoretisch mäßig, sondern einfach nur, das finde ich irgendwie ein bisschen auch komisch kommunikativ, weil, keine Ahnung, selbst in jedem Influencer-Trennungsvideo, die Leute das irgendwie noch schaffen, sich nebeneinander hinzusetzen und zu sagen, so, wir haben uns getrennt. Aber bei so einem Thema hätte ich jetzt schon gedacht, dass er zumindest daneben sitzt und sagt so, ich halte ihre Hand und bin da supportive, aber kann ja jeder machen, wie er will. Ich fand es ein bisschen weird.
Ja, wie gesagt, in diesen Kommunikationsstrategien und in irgendwelchen Auflagen der Presse gegenüber und hast du nicht gesehen, steckst du halt nicht mit drin. Also auch was da im Hintergrund diskutiert wird, da innerhalb dieser Familie oder innerhalb dieser, ob nun sichtbaren oder unsichtbaren Mauern, ganz ehrlich. Ich würde auch gar nicht spekulieren. Ich meine, wir sind im Internet, wir leben an einem Ort, wo wahrscheinlich irgendwelche Leute ihr vorwerfen, dass sie, keine Ahnung, sich gerade gehäutet hat als Echsenmensch und deshalb so lange weg war, was weiß ich. Also das ist wild. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so erstaunlich, selbst für meine Verhältnisse, wenig Interesse an den Royals, dass das für mich nur eine Randnotiz ist. Das ist ein tragisches Schicksal von einer Frau, der nicht gut geht und das ist mir, alles andere ist mir so egal.
Ich merke so ein bisschen bei mir, dass ich habe auch überhaupt kein Interesse daran gehabt und ich merke aber, dass sozusagen, also insbesondere auch der Twitter-Algorithmus, der da sehr gut ist, wenn ich mit ein, zwei Tweets mal ein bisschen länger interagiert habe, dann mir ganz viel mehr Zeug davon anzuzeigen und wie das einen halt auch in dieses Rabbit Hole reinzieht, ne? Weil ich kriege jetzt einfach, weil in der Phase mit diesem Photoshop-Skandal, wo ich mich plötzlich dafür interessiert habe, weil ich es dann tatsächlich ganz interessant fand und haben wir ja im Podcast dann auch drüber gesprochen und jetzt kriege ich aber immer noch Verschwörungen Theorien angezeigt, die immer absurder werden, weil es natürlich jetzt auch viel mehr Erklärungen gibt, deswegen müssen Leute sich da irgendwie noch, so irgendwie so diese letzten Straws, so nach denen sie greifen, so ey, irgendwas muss doch noch sein, es wäre langweilig, wenn nicht, muss jetzt irgendwas Neues mir ausdenken.
Wenn es danach geht, Alter, wirklich, der Twitter-Algorithmus ist wirklich so die bitterste Pille, die es gibt, ey, das Ding macht dich ja früher oder später zwangsweise zum Extremisten. Bin ich ja raus, ne? Habe ich nicht mehr. Es gibt kein Gerät mehr, auf dem ich Twitter installiert habe oder wo ich eingeloggt bin.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch die klügste Entscheidung. Allerdings ist es dann manchmal natürlich schon, ich habe mich noch nicht durchregen lassen, weil manchmal ist es natürlich schon immer noch gut, um eben solche Sachen mitzubringen.
True. Also gerade wenn du so ein bisschen Gossip brauchst, auch für den Podcast und so. Ich verstehe schon, dass du noch da bist, aber für mich persönlich, es ist der erste und einzige Social-Media-Dienst, wo ich wirklich gesagt habe, nope, nee, ohne mich, danke, ist mir zu eklig.
Und also finde ich auch, ist so moralisch auf jeden Fall der Beste, den man hinter sich lassen kann, einfach wegen Elon Musk.
Ja. Wobei ich muss ehrlich gestehen, dass das nicht mein Beweggrund Nummer eins war. Ja, nur hier
voll
Full Transparency
einfach,
und so.
Wahrscheinlich die ekligste Plattform. Wo wir gerade bei Verschwörungstheorien waren, eine Sache, die da immer schön Hand in Hand mitgeht, ist Esoterik. Und ein weiteres Thema, was das Internet diese Woche bewegt hat, ist der YouTube-Kanal Simplicissimus. Beziehungsweise das ist ein Thema, das bewegt die schon länger. Sie haben jetzt ein Video hochgeladen, wo sie das alles nochmal aufarbeiten. Und zwar heißt das, wir wurden verklagt. Die haben vor längerer Zeit ein Video gemacht, das heißt Exposed, die schlimmste Esoterikfirma Deutschlands. Da geht es um das Unternehmen Healy. Das gleiche Video hatten sie auch Monate vorher schon auf ihrem englischsprachigen Kanal Fern, quasi so ein, nachdem sie bei Funk raus sind, auch so einen englischsprachigen Kanal gegründet, der auch extrem erfolgreich ist, irgendwie 800.000 Abos oder sowas jetzt inzwischen schon. Und so ähnlich wie Kurz gesagt oder sowas, natürlich auch viel Synergie bei so komplett, ich meine, bei ihnen sind die Videos ja nicht animiert, aber komplett mit Motion Graphics gestaltete Videos, natürlich super easy, da auch Synergien zu schaffen in unterschiedlichen Sprachen.
Ja.
Und Healy, die Firma, über die es da geht, hat sie dann danach, ich weiß gar nicht, ob sie verklagt haben, sie haben zumindest Abmahnungen. Nee, doch, es gab auch einen Richter, der sie wurden tatsächlich verklagt.
Ja, es sollte ja eine Unterlassungsklage irgendwie geben oder vorbereitet werden und so. Und das war wild.
Sie wurden erst abgemahnt, dann haben sie gesagt, nee, dann ziehen wir vor Gericht, weil wir haben sauber recherchiert und dann kam es tatsächlich zu dieser Klage, genau so war es. Und jetzt hat aber ein Gericht diese Klage, also sie haben sie nicht abgewiesen, aber sie haben wohl sehr klar kommuniziert, yo, wenn ihr vor Gericht geht, dann werdet ihr wahrscheinlich verlieren. Was ich auch nicht wusste, dass so ein,
also was die Healy,
da
sie haben das
transparent sagt. So.
Genau, sie haben das der Healy-Firma allerdings, also der Firma, beziehungsweise der Firmen hinter Healy haben sie das gesagt. Da hat das Gericht halt gesagt, ja, ey, könnt ihr schon machen, aber Erfolgsaussichten sind wirklich gen Null. War mir auch nicht klar, dass sowas im Vorfeld schon irgendwie kommuniziert wird. Kein Plan.
Also ich meine, es spart natürlich Ressourcen für alle Beteiligten.
Ja.
Aber ja, fand ich auch interessant. Aber dann haben sie die Klage wohl zurückgezogen.
Ja, aber ich finde es fast ein bisschen schade, weil ich finde, damit wäre es irgendwie offizieller gewesen. Man muss ja das jetzt nochmal irgendwie vielleicht aufgreifen, dass die, also Healy ist eine Firma, die ganz klar so ein Multilevel-Marketing-Schrott Teil aus Plastik verkauft, was halt wirklich beworben wird mit den zauberhaftesten und auch meiner Meinung nach, weil ich bin der absolute, bei Esoterik werde ich richtig zum Extremisten, wenn es darum geht, das kaputt zu machen, weil ich das so hasse.
Same.
Und das sind wirklich Menschen, die ja hintenrum wieder so tun, als würden sie das ja nie behaupten, aber im Prinzip von all ihren, die sind ja so wie Tupper, ja, die haben dann Leute, die das für sie verkaufen sollen. Die sind ja so Esoterik-Tupper. Und die natürlich alle Heilversprechen machen, und zwar die wildesten, ja, also von hilft gegen Depressionen, hilft gegen Impotenz, hilft gegen Krebs, hilft gegen, also alles, was du dir vorstellen kannst. Ganz, ganz, ganz miese, schlimme, verlogene Kacke. Und ich hätte es irgendwie schön gefunden, wenn die wirklich einen ganz offiziellen Prozess verloren hätten, in dem sich herausstellt, dass alle ihre Behauptungen Nonsens sind, sie sich von allem distanzieren müssen, was sie da sagen, da wirklich verurteilt werden, weil alles, was Simplicissimus gesagt hat und aufgedeckt hat, absolut korrekt ist und nichts von dem Mist stimmt, den sie da behaupten. Und das hätte ich irgendwie schöner gefunden. Das wäre für alle Beteiligten ein Riesen-Hickhack gewesen, aber ich hätte es schöner gefunden, wenn das offiziell als Gerichtsprozess durchgegangen wäre.
Also dieses Produkt ist halt wirklich einfach absurd, wobei auch, also aus meiner Erfahrung mit Leuten, die an welche Esoterik-Sachen glauben, auch in meiner eigenen Familie, deswegen bin ich da auch ähnlich extremistisch unterwegs. Das Ding kostet halt teilweise bis zu 4.000 Euro und behauptet dann halt so Quatsch, wie, dass es irgendwie dein bioenergetisches Feld harmonisiert.
Ja, mithilfe eines, ja, natürlich hat das Ding auch wieder einen Quantensensor, weil all diese Leute das Wort
Quanten
wirklich...
Ja, wobei sie auch irgendwie sagen, es hätte keinen Quanten, also es ist auch, da widersprechen sie sich teilweise. Das ist ein ganz lustiges Video von Simplicissimus, weil sie dann sich selber wohl auch innerhalb des Schriftverkehrs zu diesem Prozess selber widersprochen haben. Und ja, wie du schon meintest, und dann, die machen selber auf der Webseite Versprechen, die ich persönlich problematisch finde, aber viel schlimmer ist halt durch dieses Multilevel-Marketing, dass sie halt dann irgendwelche Vertreter, was auch immer das Wort dafür ist, haben, die natürlich dann in diesem privaten Tupperware, fünf Leute treffen sich bei irgendjemandem zu Hause im Wohnzimmer und kriegen das Produkt präsentiert.
Ja, naja, das sind ja diese ganzen Firmen, so die man so kennt, die ja auch prinzipiell erstmal keinem wehtun, außer dass sie halt Mikroplastik-Scheiße sind. Also so Tupper oder funktioniert nicht so Ringana und so ganz viele so Kosmetik- und so Hausmittelchen-Shit funktioniert ja genauso.
Mary Kay gibt es auch noch so ein Ding. Und es gibt es auch für Dildos.
Ja, stimmt. Es gibt ja so Dildo-Partys und so. Aber Dildos versprechen halt zumindest was sie in den meisten Fällen wirklich halten können.
Und sie kosten meistens auch nicht 4.000 Euro, es sei denn, es ist der Vergoldete von Gwyneth Paltrow.
Stimmt. Schön. Gefällt mir gut.
Dildo-Party für Reiche.
Ja. Oh Gott, nein. Jetzt muss ich wieder an Goop denken.
Goop.
Oh no. Schön. Vagina-Kerze und so. Super.
Ja, ich
großartig.
Weiß, da habe ich auch nicht mehr so viel mitbekommen von Goop. Vielleicht wäre das mal wieder eine Betrachtung wert, was seitdem so passiert ist.
Ja, immer wenn ich herzlich lachen will, gucke ich mir nochmal das JonTron-Video dazu an.
Ich bin gerade bei Goop. Jetzt gerade sind da vor allem eher so Kleidungssachen. Und eine Sandale für 400 Euro.
Oh, schön. Sehr gut. Sehr gut, ja.
Oh, hier. $7,565. Eine Kette, die aussieht, als wäre sie von Alibaba gedropshippt worden. So ein Herz. Einfach. So ein Herz.
Foreshadowing. Sowas Ähnliches haben wir ja auch noch im Angebot.
Mm. Ja, aber das ist der Streit mit Healy. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, das hat so ein bisschen zugenommen. Also ich vielleicht auch einfach, weil Unternehmen mehr auf Influencer-Marketing setzen, dass sie jetzt Influencer auch mehr wahrnehmen als Leute, die irgendwie Probleme machen
garantiert.
Können.
Ich bin letztes Jahr so viel abgemahnt worden wie nie.
Wie oft bist du abgemahnt worden?
Letztes Jahr, ich glaube im Dr. Freud-Kanal, glaube ich, haben wir es geschafft, nur einmal abgemahnt zu werden, weil die meisten Leute, gegen die wir so geshootet haben, mit denen irgendwie wirklich durch war. Eine Unterlassung haben sie ja auch gegen uns erwirkt. Ich darf nicht mal sagen, wer. Und ich bin abgemahnt worden letztes Jahr, glaube ich, 5-mal. Ja. Von Mitgliedern der AfD und von König Thomas Thomas, falls der dir was sagt.
Ja, klar, ja, ja.
Ja, 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 alles war richtig, war zum Teil richtig teuer. Das Problem war bloß, ich beleidige Leute manchmal und dann.
Einfach, aber ist dann, es dir das wert? Also beleidigst du Leute so gerne, ja, dass du denkst, ja komm, die 5000 Euro.
Bei jedem einzelnen AfD-Mitglied war es mir das wert, muss ich ehrlich sagen.
Okay.
Also ich würde es jederzeit wieder tun. Hat er draus gelernt? Nein, hat er nicht.
Ich bin ja tatsächlich noch nie abgemahnt worden. Das möchte ich auch gerne, dass das so bleibt.
Auch spannend mit einem Podcast wie deinem.
Ja, ja, aber ich meine, es gab letztes Jahr auch von, wir sagen jetzt nicht wer, aber von derselben Person, die dir auch angedroht hat, dass sie dich abmahnt. Da kam gar nichts.
Bei mir kam auch nichts. Wir hatten uns ja beide drüber unterhalten.
Also wirklich, da kam auch nichts, weil du meinst, du hattest eine E-Mail bekommen. Weil ich habe nicht mal eine E-Mail oder eine DM bekommen, nix.
Genau, ich habe eine E-Mail bekommen und mein Anwalt hat gesagt, ignoriere den Scheiß erstmal und dann habe ich es ignoriert. Und dann kam nie wieder was.
Ach, spannend. Okay, wow. Ja, also man könnte auch sagen, dass Abmahnungen vielleicht heutzutage auch teilweise genutzt werden, um vielleicht den Anschein zu erwecken, dass man sich nicht kritisch äußern soll, wenn man halt dann Angst davor hat.
Ja, da geht's viel um Abschreckung und so weiter und so fort. Das stimmt schon.
Ja. Und ich meine, das sagt Simplicissimus auch in ihrem Video, dass das vielleicht sozusagen die Absicht war, weil am Ende haben sie die Klage ja sogar zurückgezogen, weil sie halt eben nichts halt Bares irgendwie anscheinend hatten.
Bei Simplicissimus war da auf jeden Fall die Absicht hinter. Guck mal, die sind abgemahnt worden direkt mal mit einem Betrag von 250.000 Euro. Und natürlich ist so eine Firma wie die, die den Healy vertreibt, daran interessiert, dass sich niemand dazu kritisch äußert, weil das entkräftet ja alles, was die behaupten. Und das macht ja dieses in seiner Produktion 44 Euro teure Gerät, was sie dann für 4000 Tacken verkaufen wollen, das macht das ja komplett obsolet. Ich meine, dieses Ding ist ein Stück verlogenes Plastik. Da ist nichts dran wahr. Also falls ihr Menschen kennt, die an so einen Mist glauben, schickt denen bitte diese Simplicissimus-Videos. Guckt die mit denen zusammen.
Ich hatte das neulich auch wieder, dass mir wurde ein Video geschickt aus meiner Familie von irgendeinem Typen, der fängt das Video an mit: Hey, also ich habe hier geheime Tricks und die helfen, deinen Körper zu heilen durch irgendwie Ernährungssachen.
Ja.
Und dann sagt er direkt am Anfang irgendwie so, aber wenn du mit Freunden drüber sprichst, ne, wo du diese Tricks her hast, wie du jetzt deinen Körper heilst, dann sag denen nicht, dass das von mir kommt, weil das sorgt dann immer für Gespräche und so weiter. Mhm. Und meine Schwester hat sich dann in dieses Gespräch eingeklinkt und meinte so, das ist schon ein bisschen sus. Also wenn jemand, warum denn nicht? Wollen wir den mal googeln? Und dann haben wir den gegoogelt und der ist halt irgendwie Mitglied bei Scientology. Es gibt tausende Videos, die den halt debunken. Der behauptet halt, er wäre Arzt und er ist aber Chiropraktiker.
Okay,
und
wow.
Und gibt halt so Gesundheitstipps sozusagen, dass wenn du, keine Ahnung, 10 Avocados isst, dann heilst du deine Kopfschmerzen oder ganz weirde Sachen so. Und aber das sozusagen, das Problem ist halt so in dieser Boomer-Generation, der wirkt halt einfach seriös. Ne? Der sitzt halt da einfach in so einer Praxis von der Bücherwand und ist halt einfach so ein, keine Ahnung, mit 50 Jahre alter Typ, der halt irgendwie gut zurechtgemacht ist. Und dann denkst du halt direkt, ja, der sagt, der ist Arzt. Das Video ist einigermaßen professionell produziert. Der sagt Dinge mit einer Überzeugung. Und dann denkst du sofort, ja, mach ich jetzt auch das, ne? Und ich meine, das wurde ja an uns geschickt mit dem Wissen so, mach das auch. So, dann sozusagen könnt ihr vorbeugen, dass ihr jemals, keine Ahnung, Krebs habt, weil ihr den Tipps von diesem Arzt gefolgt seid. So, nee. Ich finde das super schwierig, weil ne, so, ich hätte das in meiner Familie halt auch während Corona, ich habe es ja schon mal erzählt, dass mir halt regelmäßig Videos von KenFM geschickt wurden und ich dann jedes Mal darauf geantwortet habe mit halt einem Block an Text zu Recherchen, zu Antisemitismusvorwürfen und keine Ahnung, was diese ganzen Sachen rund um KenFM halt weitergeleitet habe. Und das war noch vor der tollen Podcast-Doku, Cui Bono. Und aber auch, das hat nichts gebracht, ne? Also, weil die Leute halt trotzdem dann 2 Wochen später wieder irgendein Video über sich im Facebook-Feed hatten und dann gesagt haben so, ja, aber guck mal hier.
Ja, ich kenne das leider. Ich habe das in meinem erweiterten Familienkreis leider eben auf politischer Ebene, weniger auf esoterischer, eher auf politischer Ebene, wo ich auch wirklich viel versuche, da irgendwie mit Fakten gegenzusteuern und so. Aber, ist schwierig.
Ja. Ja, deswegen ist so ein Video von Simplicissimus ganz toll, dass sie gewonnen haben.
Ja.
Und ja, guckt es euch an, falls ihr da mehr Infos wollt. Wer nicht gewonnen hat, auch vor Gericht, ist Officer Danny. Officer Danny, das ist schon länger Thema gewesen, aber es war eigentlich im Juni 2022, also das ist schon ein bisschen her, aber jetzt ist in nächster Instanz entschieden worden, dass er kein TikTok mehr machen darf. Officer Danny ist ein echter Berliner Polizist, also der arbeitet tatsächlich bei der Berliner Polizei. Und hat auf TikTok halt Content gemacht, was natürlich wahrscheinlich erstmal Marketing ist für die Polizei, das ist ja erst was Positives, ne? Wenn du irgendwie einen charismatischen jungen Polizisten hast, der irgendwie halt über die Polizeiarbeit berichtet, vielleicht ein paar Sachen erklärt, ein bisschen aus dem Alltag zeigt, ist vielleicht auch ein Recruiting-Tool so in dem Sinne, dass ne, Auszubildende sich dann dafür interessieren. Was aber anscheinend nicht so klug war, ist, er hat einen TikTok-Livestream zusammen mit Arafat Abou-Chaker gemacht.
Ja.
Das finde ich so absurd.
Also ich habe so mehrere Takes irgendwie dazu tatsächlich. So, also einmal, wenn du natürlich in so einer Position bist, wo du auch Repräsentant bist für eine Staatsgewalt, wie jetzt beispielsweise der Polizei. Ich kenne das witzigerweise jetzt gar nicht von Polizisten, weil ich mit denen privat nichts am Hut habe. Ich kenne das aber von Leuten aus der Bundeswehr, die Berufssoldaten sind und die zum Beispiel auch einen Auftritt in den sozialen Medien haben, weil sie zum Beispiel Personal Trainer auch noch sind für Sport und da dementsprechend mit Sportfirmen zum Beispiel auch so Influencer-Verträge zum Teil haben. Deswegen weiß ich, was das für ein Hickhack für die ist, das alles genehmigen, abnehmen zu lassen zum Teil, ne? Und es gab ja auch eine Twitch-Streamerin, eine DJin, die deshalb ihren Dienst bei der Bundeswehr quittieren musste sogar. Und jetzt halt Officer Danny. Und da ist aber trotzdem mein Take, dass ich mir denke, so ihm jetzt, also Frage an dich, wie siehst denn du das? Wenn du als Polizist im Clan-Milieu unterwegs bist, solltest du nicht sogar ein Stück weit per Du sein mit den Leuten, um da möglichst nah an den Informationen irgendwie dran zu sein? So nach dem Motto so, ja, okay, gut, wir haben hier irgendwie so einen Clan-Streit, da haben sich wieder irgendwie ein paar Leute aufs Maul gegeben, so, aber wenn jetzt Danny eine Frage hat, dann nehmt den nicht auseinander, irgendwie vielleicht, dass der da und da noch eine Info mehr bekommt oder da und da vielleicht noch irgendwie eine Einsicht mehr hat als andere irgendwie so. Ich weiß es halt nicht. Andererseits, der ist ja kein verdeckter Ermittler oder irgendwie sowas so. Ich finde es super schwer.
Also vielleicht müssen wir nochmal ausholen. Also ein Problem der Polizei war wohl, dass nicht, dass er mit Arafat Abou-Chaker, also falls ihr den nicht kennt, das ist der Typ, der auch bekannt ist aus dieser ganzen Bushido-Story. Der Abou-Chaker-Clan ist ein bekannter Berliner Clan, dem vorgeworfen wird, das wäre eben ein krimineller Clan. Und das Problem war gar nicht, dass er mit dem gestreamt hat, es war diese TikTok-Livestream-Duett-Funktion, dass man sich auch so dazuschalten kann zu einem Stream. Er hatte beide haben gleichzeitig gestreamt. Ich glaube, Arafat Abou-Chaker hatte halt irgendwie so 3000. Finde ich auch absurd, dass der irgendwie auf TikTok streamt, aber das ist die Welt, in der wir leben.
Ey, was Arafat Abou-Chaker und TikTok angeht, Alter, das ist eine Shitshow sondergleichen. Das ist so abgefahren, ey. Aber mittlerweile, guck mal, der hatte früher Gangster-Rapper so. Der hatte früher wirklich Leute, die Rücken gebraucht haben, die sich zum Teil auf der Straße irgendwie angestochen haben, hatte der so irgendwie unter seiner Kontrolle. Mittlerweile ist der halt so ein abgehalfterter TikTok-Star für 14-Jährige geworden. Ich finde das so absurd. Das ist
wirklich lustig, ja. Also er sitzt da halt auf so einem, keine Ahnung, Peloton-mäßigen Bike und streamt halt vom Handy sozusagen, wie er da Fahrrad fährt, mit seinen AirPods drin und dann schaltet sich halt der Polizist da dazu. Also Arafat Abou-Chaker hat da irgendwie 3000 und Officer Danny irgendwie 1000 Zuschauer und dann haben die sich halt so zusammen quasi gestreamt.
Ja.
Und dann war es auch direkt am Anfang dieses Streams Thema, so darfst du das eigentlich als Polizist? Und das Problem war wohl anscheinend gar nicht, dass der mit dem zusammen gestreamt hat, weil vielleicht ist das auch nur die Ausrede. Das Problem war wohl, dass er ihn geduzt hat. Also dass quasi Danny dann gesagt hat, hey du.
Ja, das wäre irgendwie ein Näheverhältnis, was nicht okay ist, ne? Hatte man dann irgendwie ihm vorgeworfen.
Und ich, in dem Punkt stimme ich ihm tatsächlich zu, dass wenn er den jetzt gesiezt hätte auf TikTok, das wäre weird gewesen. Also ich tatsächlich habe überhaupt kein Problem mit dem Duzen. Ich würde eher in Frage stellen, sozusagen, ist das jemand, mit dem man auf jeden Fall zusammen streamen sollte? Plus, ich finde, Streams sind auch nochmal so eine andere Sache.
Ja, bin ich bei dir.
Halt, ne, dir kann da schnell mal was rausrutschen oder du versprichst dich halt oder keine Ahnung, was anderes als ein vorgefertigtes TikTok.
Ja.
Und da sehe ich einfach ein größeres Risiko. Aber das ist ja auch sein Ding, keine Ahnung. Aber ich würde es halt nicht machen in der Rolle. Aber so, er streamt halt mit dem zusammen und ich habe mir auch nochmal ein Video angeguckt von Christian Solmecke aus der Zeit, als das zum ersten Mal aufkam. Da hat er sich auch den ganzen Stream angeguckt und das eingeordnet. Und da gibt es so eine Stelle, wo sie auch über irgendeinen Fall reden und so weiter. Und man auch halt merkt, der hat sich halt auf diesen Stream auch nicht vorbereitet. Also es war eine spontane Sache. Und er schwimmt halt so ein bisschen und man merkt, dass er halt auch dann nicht von allen Themen gerade Ahnung hat, von denen auf der anderen Seite aber Arafat Abou-Chaker Ahnung hat. Und dadurch lässt es die Polizei halt auch so ein bisschen dumm und unvorbereitet aussehen.
Genau, und da bin ich halt auf zwei Ebenen irgendwie unterwegs, was so den Betrachtungswinkel angeht von dieser Story. Weil ich würde ihn in seiner Arbeit als Polizist eventuell tätig sogar in diesem Milieu, da würde ich ihn gar nicht diskreditieren wollen. Ich glaube, da wird auch nicht gesiezt. Ich glaube, da wird auch, um ein Machtverhältnis irgendwie zu wahren, da wird immer geduzt und das finde ich auch alles soweit in Ordnung und so. Aber ich finde, als Repräsentant einer Staatsgewalt, wie eben der Polizei, du hast du sowas nicht zu machen in der Form?
Ja, er hat halt sogar ein Shirt an auf dem Polizei, also ein offizielles Polizeishirt an.
Das geht halt nicht klar, Digga. Und da muss halt dein Arbeitgeber in dem Fall halt, da muss halt die Polizei auch dahergehen und halt sagen, du Digga, du hast das nicht im Griff, das ist scheiße, dann machen wir mal nicht mehr. Also das finde ich völlig in Ordnung.
Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob er wirklich im Clan-Bereich auch arbeitet, weil grundlegend würde ich dir auch zustimmen,
dass sozusagen,
wenn jemand in dem Bereich unterwegs ist und die Leute auch tatsächlich irgendwie kennt und so weiter, dann kann natürlich eine, sozusagen, ne, ein jetzt kein freundschaftliches Verhältnis, das wäre schlecht, aber sozusagen ein
Verhältnis auf
Augenhöhe,
ja.
Genau, das könnte gut sein. Und aber ich glaube, so von den Videos, die ich von ihm gesehen habe, dass er eigentlich mehr so ein klassischer Streifenpolizist ist, wobei ich auch keine Ahnung habe, wie das in Deutschland oder auch generell auch in anderen Ländern funktioniert. Aber er hat halt so eine klassische Polizeiuniform an, die halt auch Leute anhaben, die halt mit dem Streifenwagen durch die Gegend fahren.
Ja.
Zumindest in einigen der Videos. Deswegen habe ich jetzt gedacht, nee, der ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Kriminalhauptkommissar im klaren Milieu, sondern der ist wahrscheinlich einfach ein Streifenpolizist.
Ja, bin ich bei dir.
Und das macht es halt noch ein bisschen seltsamer. Und deswegen, also ich finde es eine gute Entscheidung. Ich finde es interessant, dass er selber dagegen geklagt hat, also mehrfach, dass er meinte,
dass
er
nicht
diesen Job machen können. Weil, also wenn ich die Polizei wäre, was ich stattdessen gemacht hätte, und das verstehe ich halt nicht, weil es gibt ja offizielle Polizei-TikTok-Accounts auch eben genau für diesen Recruiting-Bereich, ne? Wenn ich die Polizei gewesen wäre, hätte ich gesagt, ey, du darfst weiter TikTok machen, aber keine Lives mehr und wir müssen jedes Video abnehmen, bevor es online geht. So, und das wird halt bei uns offiziell gepostet oder sowas. Und es ist halt dann Teil deines Jobs, dass du jetzt offensichtlich in der Lage bist, eine Zielgruppe zu erreichen und die auch irgendwie für unsere Arbeit zu begeistern. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das kann man je nach politischer Ausrichtung entscheiden. Aber das ist ja dann also rein für das Staatsorgan der Polizei eigentlich eine gute Sache, wenn die nach außen ein gutes Marketing machen.
Mhm.
Und dann, also warum das komplett unterbinden, das verstehe ich nicht so ganz, aber naja.
Ja, bin ich bei dir. Ja, würde ich mal sagen, während Officer Danny gar nicht mehr live ist, haben wir jetzt noch eine Plattform, über die wir reden können, auf der die Leute nur live sind. Twitch nämlich.
Ja. Da gab es eine spannende, also ich werde sagen, es ist gar nicht eine News, aber ich fand es einfach ein spannendes Thema, weil Papa Platte, finde ich, in letzter Zeit, also insbesondere im letzten Jahr, sich irgendwie so rauskristallisiert als einer der größten, spannendsten Streaming-Exporte aus Deutschland. Also es gab einmal dieses Joko und Klaas Ding letztes Jahr.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr war, aber er hat auch irgendwas mit Ludwig zusammen gemacht, also auch schon mit amerikanischen Streamern zusammen und jetzt aber zuletzt auch mit XQC zusammen mit R/Plays letztes Jahr.
Oh, R/Plays, Digga. Meine Güte, ist ja eine große Leidenschaft von mir.
Und jetzt aber anscheinend ist er auch Vorbild für einige der größten amerikanischen Streamer. Es gab nämlich ein Interview
was ich total absurd finde.
Es ist absurd.
Weißt du, warum ich es absurd finde?
Warum?
Weil Papa Platte ja selber mal gesagt hat, ja Dicker, er guckt sich Ludwig an und dann übernimmt er das und jetzt wird er quasi jetzt jemand, der das von jemandem übernimmt, einfach von anderen übernommen und so schnell passiert.
Ja, also es ist alles, Werte, die originelle Idee, es ist alles geklaut von allen. Also Miskiff, das ist einer der größten Streamer, auch ganz coole Sachen, die der macht. Ich glaube, hier Hand of Blood hat sich jetzt wiederum von Miskiff inspirieren lassen, mit dieser Open-Door-Policy. Miskiff ist so, der Stream quasi aus dem Zimmer, die Tür ist einfach offen und jeder gefühlt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er es macht, ob wirklich Leute spontan einfach in sein Haus reinrennen oder ob er nicht dahinter noch ein Management hat, die sich darum kümmern, aber er weiß halt nicht, wer reinkommt und dann kommen einfach Leute in sein Studio rein und das sind halt teilweise einfach richtige A-List-Promis, teilweise halt einfach andere Streamer, teilweise Pornodarsteller, keine Ahnung was. Es ist wirklich absurd, wer da manchmal landet in seinen Twitch-Streams.
Ja.
Und das gibt dem Ganzen halt einen krassen Unterhaltungswert und der ist jetzt, glaube ich, auch nicht frei von seinen Skandalen, aber ich habe den schon öfters mal geguckt und fand den auch immer sehr unterhaltsam. Und der hatte jetzt ein Interview mit dem CEO von Twitch, Dan Clancy, der, muss ich sagen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, finde ich, aktuell einen ganz guten Job macht, weil der halt sich echt viel auch austauscht mit Streamern.
Ja.
Und in dem Interview mit dem hat er halt erzählt, also dem CEO von Twitch, dass er Papa Platte liebt und er immer bei dem in den Stream reinguckt, obwohl Papa Platte nur Deutsch spricht, dann seine Ideen klaut und das dann bei sich auf dem Stream macht.
Ja, also wirklich absolut wild. Wobei ich immer sagen muss, so, ich finde so heutzutage, du wirst das Rad nicht mehr neu erfinden und ich finde es völlig okay, sich bei jemandem anzuschauen, was derjenige macht, was gut läuft und sich davon inspirieren zu lassen. Ich finde es absolut Panne und daneben, wenn man so Sachen wirklich klaut, weil es gibt ja zum Teil auch Leute, die klauen Inhalte, die klauen dann zum Teil Thumbnails und photoshoppen nur ihr Gesicht rein und so. Das finde ich absolut daneben. Aber sich von erfolgreichen Inhalten irgendwie inspirieren zu lassen und zu schauen, wie kann ich das machen, was kann ich da vielleicht noch irgendwie dazugeben an Spice, dass das ein bisschen nach mir aussieht mehr und so, das finde ich jetzt nicht groß verwerflich. Im Endeffekt wird sich immer durchsetzen, was die Leute halt gucken wollen.
Ja, also ich hab dazu auch mal ein Video gemacht. Da gab es damals so eine Story, dass ich wollte ein Video machen, wo ich so Influencer-News parodiere. Und dann meinte irgendjemand, hey, das ist doch Klängerns Format. Und dann stellt sich einfach raus, wir hatten einfach beide die gleiche Idee.
Ja, das gibt's auch. Dass manchmal gibt es sogar Leute, die haben eine sehr ähnliche Idee und dann passiert das, also wirklich unabgesprochen. Ja, wir hatten das letztes Jahr legit zweimal. Einmal waren wir eher da und einmal war jemand anderes eher da und wir haben beide Male mit den Leuten halt auch gesprochen, weil wir es nicht fassen konnten. Wo wirklich im Abstand von einmal waren es 4 Tage, ja, etwas veröffentlicht
so schnell
haben.
Kriegst du auch nichts kopiert.
Wirklich, beim ersten Mal ist uns das passiert, dass jemand eine Woche vor uns etwas veröffentlicht hat und wir dachten, ach du Scheiße, wir haben die Hälfte schon gedreht. Und dann kam es wirklich vor, dass wir was veröffentlicht haben, wo wir angerufen worden sind von jemandem, der wirklich gefragt hat, so ey, nehmt's mir nicht übel, aber ich will mal fragen, hat einer gequatscht. Und das war richtig witzig. Ja, passiert halt, mein Gott.
Ja, und also, es gab ja neulich auch diesen Fall mit hier Otto Bulletproof und...
Oh ja, Fritz, ne, mit dem...
Fritz, das ist genau das, wo sagen Fritz meinte, Otto Bulletproof hat mir die Idee geklaut, aber sie hatten sie irgendwie zusammen entwickelt, aber die Idee ursprünglich kam von Otto. Und so dieses Thema so Ideen und das ist... das ist natürlich ärgerlich, wenn das einem passiert, aber auf Social Media, wie du gerade meinst, so dass du kannst das Rad eigentlich nicht mehr neu erfinden, weil es gibt alles schon und im Zweifel ist es aus Amerika geklaut. Ich meine, wir hatten letztes Jahr auch diesen Fall von Daisy, die dabei erwischt wurde, dass sie wirklich einfach englische Videos und auch teilweise, ich glaube, Blogartikel dann einfach ins Deutsche übersetzt hat, teilweise mit persönlichen Anekdoten von den Leuten, die den Blogartikel geschrieben haben und die dann halt einfach auf Deutsch rausgebracht hat. Und das ist natürlich dann urheberrechtlich schwierig, aber zu sagen so, ey, keine Ahnung, so wie Hand of Blood jetzt sagt, so ey, Misgif hat da hinten diese Open-Door-Policy, ich mach das gleiche bei mir. Das ist ja nicht geklaut, sondern das ist einfach eine geile Idee, die halt dann auf seine Art und Weise auch wieder funktioniert und genauso umgekehrt für einen anderen Markt jetzt auf Englisch dann das zu machen. Vor allem das Interessante fand ich, ich habe auch einen Stream-Ausschnitt von Papa Platte gesehen, wo er auf dieses Ding reagiert und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, vielleicht ist er später nach dem Ausschnitt noch weiter darauf eingegangen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er überhaupt weiß, was Misgif meint, also dass es ihm irgendwie aufgefallen wäre, dass Misgif Ideen geklaut hat von ihm.
Nee, glaube ich auch nicht. Und wie gesagt, ich glaube, das kann man auch gar nicht immer auf dem Schirm haben und ich finde es gar nicht so schlimm.
Ja.
Ich finde es gut, dass jemand wie Dan Clancy sich bei sowas auch abholen lässt und über sowas halt spricht mit den Leuten und so.
Voll.
Ich muss tatsächlich auch sagen, ich mag den ja wirklich sehr gerne. Ich hatte das Vergnügen, kann ich tatsächlich nur so sagen, den privat zu treffen. Ein bisschen so in die Richtung, wie entwickelt sich
privat
Twitch und so.
Privat zu treffen klingt so, als hättet ihr euch in so einer Bar getroffen.
Naja,
so,
wir haben uns getroffen erst bei einer Veranstaltung, wo super wenige Leute tatsächlich waren. Ich glaube, wir waren zu 6. Und haben uns so ein bisschen über ein Modell, beziehungsweise Twitch bucht für einige Twitch-Partner selbst Kampagnen ein, schalten sich quasi selber als eine Art Agentur vor alle anderen Agenturen. Und das ist so ein Testmodell, was da läuft. Und da sind wir Teil von. Und deshalb haben wir halt in Deutschland uns mit ihm getroffen. Und wir waren dann noch essen und wir waren auch auf dem Weihnachtsmarkt noch. Und das war tatsächlich sehr cool. Also der hat wirklich auch Bock, der hat auch wirklich Interesse und dem liegt die Plattform auch wirklich im Herzen.
Ja.
Am Anfang, ich gehörte selber zu den Leuten, dass ich Angst hatte, jetzt kommt da so ein Rechenschieber von Amazon und wird da alles vollscheißen mit irgendwie Werbung und Inhalten, die nicht funktionieren. Aber nee, der hat wirklich Bock. Dem liegt auch die Plattform am Herzen, deswegen streamt der auch selber. Das ist ein krasser Geek, der Typ. Also wirklich, in dem schlägt so ein Nerdherz durch und durch. Der hat Bock auf RP, der hat also Roleplay, der hat Bock auf LARP, der hat Bock auf Live-Content. Der ist schon, an sich ist das ein Kauz, aber ein cooler Kauz. So, der passt schon auf die Plattform, aber dem sind natürlich auch so ticken die Hände gebunden, weil der muss das Ding halt irgendwie aus den roten Zahlen ziehen.
Klar, ja. Aber finde ich ganz spannend. Also dieses Modell, ich weiß nicht, kannst du da mehr drüber erzählen? Also Twitch quasi nimmt sich quasi einen Anteil, weil sie sagt so, wir vermitteln das an die richtigen Streamer, so wie TikTok das auch macht bei diesem Creator Marketplace.
Genau,
oder?
Aber nur, dass der, ich weiß nicht, wie ist denn der Anteil bei TikTok?
Das weiß ich tatsächlich auch nicht, weil ich glaube, dass sie das nur agenturseitig kommunizieren.
Ah, okay,
Vielleicht nehmen sie auch gar keinen, das kann auch sein, warum das Ökosystem irgendwie...
Also Twitch nimmt sich natürlich einen Anteil, aber der ist richtig nice. Also der ist komplett okay.
Okay.
Ich würde sagen, der liegt so ein Ticken. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt gerade so ein bisschen in der Bredouille, dass ich nicht hundertprozentig weiß, was ich alles sagen darf und was nicht. Aber ich würde es so formulieren, der Anteil von Twitch ist echt okay und ich glaube, er ist ein paar Prozent netter als bei den meisten Agenturen in Deutschland.
Ach cool. Und das heißt, Unternehmen im Idealfall treten dann direkt an Twitch ran und dann sagt Twitch, ey, hier, wir haben die Daten und die sind auch 100% belastbar, weil wir halt unsere Daten, das ist nicht irgendwie jemand sagt hier so, ha, guck mal, ich habe hier 50% Frauen, haha, weil das, ich meine Analytics fälsche.
Dazu muss man sagen, das große Problem ist, dass viele Kunden, Werbekunden in Deutschland immer noch so Sachen wie Twitch-Tracker und so nutzen, was halt für uns katastrophal ist, weil wir Streams haben, die außerhalb der Reihe laufen, wo wir halt spontan Bock haben. Zum Beispiel, ey, ich hab Bock, ich spiele jetzt ein Horrorspiel um 23 Uhr. Und das hat halt andere Zuschauerzahlen, völlig andere Zuschauerzahlen, als wenn wir sagen, wir würden gerne ein Highlight-Event vermarkten oder eine unserer Standard-Shows, wo wir halt wissen, die haben das X-fache an Zuschauern, was aber eben sowas wie Twitch-Tracker nicht hergibt, weil die Leute halt gucken, ja, durchschnittlich, naja, geht so. Wo du aber, wo Twitch einfach wirklich sagen kann, nee, wir haben hier einen Kunden, der möchte bei euch in die und die Show. Also die kennen die Namen der Shows, die wissen genau, was da eine Rolle spielt und so. Und das ist halt nochmal schneller und nochmal anders kommuniziert über Twitch direkt als sonst.
Und also ich habe das auch nie verstanden. Also bei TikTok fand ich das immer sehr gut. YouTube hat irgendwann mal so eine Plattform gekauft für 1 Milliarde oder sowas. Ich glaube, die hieß ein Famebit oder so. Und dann ist auch nie was damit passiert, gefühlt. Also, und ich habe mich auch immer gefragt, warum YouTube nicht sich mehr davon abschneidet, von diesem Kuchen. Dann vielleicht auch besser verteilt. Weil ich habe das gleiche Problem mit meinem YouTube-Kanal, dass Leute regelmäßig kommen und sagen so, du hast aber seit 3 Monaten nichts hochgeladen. Da wissen wir jetzt nicht, ob das nächste Video performt. Wo ich dann mal sage, ich lade immer nur alle 3 Monate hoch. Also deswegen, sie platt, also ne, und es würde halt natürlich auch tatsächlich helfen, gerade bei Plattformen wie Instagram, wo, glaube ich, auch viel Schmu passiert, so mit Screenshots aus den Stories und so weiter. Da gibt's ja nicht mal ein nach außen öffentliches Reporting-Tool. So bei Twitch kannst du zumindest noch gucken, wie viele Leute gucken gerade zu. Und bei YouTube kannst du gucken, wie viele Views hat sowas, aber bei Instagram brauchst du halt Plattformen wie, deswegen ist ja auch, keine Ahnung, Rezo mit Nindo unterwegs und so, um halt da so ein bisschen dagegen zu arbeiten. Aber wenn die Plattformen das selber machen würden, weil die, das ist ja das Kernbusiness, ist ja Ads zu verkaufen von diesen Unternehmen, also von mir und so weiter. Aber es ist natürlich weitaus weniger skalierbar und braucht viel mehr Hands-on, wenn du jetzt irgendwie individuell die Sachen vermittelst, aber na egal. Aber spannend, also spannend, dass das gut funktioniert und spannend, dass der Twitch-Chef da auch irgendwie so dahinter ist. Und ja, also ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass die Plattform eine gute Zukunft hat, solange Amazon denen nicht den Hahn abdreht.
Ja, wollte ich gerade sagen. Sie versuchen es. Ja, weißt du, wer auch wieder versucht hat?
Ja, oh, das war gut.
Wer es auch wieder versucht hat, war Jada zur Löwen, wieder Plastik-Shit als Allheilmittel zu verkaufen.
Wobei wir, glaube ich, damit wir nicht abgemahnt werden, sagen müssen, wir wissen nicht, ob es Plastik ist, aber es gibt zumindest den Vorwurf, sie würde Dropshipping betreiben mit ihrem...
Ja, das war ein Zitat.
Genau, also unter anderem die wunderbare Twitter-Userin Anwältin, die auch relativ viel so zu Social-Media-Sachen immer mal wieder postet, hat dazu was gemacht. Influencerin Diana zu Löwen verkauft einen Ring aus Kunstperlen für 30 Euro als Anxiety Ring. Sie bewirbt ihn auf ihrer Website als von mir designt und fair und nachhaltig produziert. Nähere Angaben über Herstellungsort und Nachhaltigkeit etc. werden nicht gegeben. Interessanterweise gibt es den gleichen Ring auf Shein, Temu und AliExpress. Direkt, das ist direkt das Triple, das Bingo. Dropshipping Bingo. Für einen Bruchteil des Geldes zu kaufen. Produziert wird die Billigware hauptsächlich in Asien. Und es ist tatsächlich so, dass man den wirklich halt für Centbeträge kaufen kann. Also der in Ring, der wirklich identisch aussieht. Da weiß man natürlich nicht, ob sie den da bezieht. Das können wir ja nicht vorwerfen, aber der kostet da 46 Cent pro Stück.
Absolut wild.
Jetzt hat sie auch noch Ohrringe auf der Plattform, also auf ihrer jetzt so eine eigene Marke, DZL Creations GmbH. Das ist quasi ihre Schmuckfirma da. Mhm. Und da gibt es auch Ohrringe und hier Anwältin hat die dann auch gefunden, die halt, die sie, ich meine, ne, ich weiß nicht, wie viele Perlenohrringe du so erfinden kannst, kreativ, weiß ich jetzt nicht, aber es gibt halt welche, die sehen halt identisch aus für 44 Cent pro Stück. Und sie hat dann direkt einen Vergleich gemacht zu Kathi Hummels, die auch so eine Schmuckmarke hat, wo jemand ja denselben Schmuck, und der sieht in dem Fall von Kathi Hummels, finde ich, ist der noch so einzigartig, dass du, das sind so mit Perlen besetzte Haarreife, dass du halt, also die habe ich so noch nie irgendwo anders gesehen. Ich finde so einfach so Perlenohrringe generisch oder so ein Ring mit so ein paar Perlen dran, das könnte schon sein, dass da zwei Leute dieselbe Idee hatten, so selbes Thema wie eben. Aber diese Haarreife von Kathi Hummels, die sehen halt wirklich so aus, dass ich mir, also auch dieselben Farben und so weiter, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das woanders herkommt. Und die gibt es halt bei AliExpress für 9,35 Euro für alle zusammen und sie verkauft sie halt für 39,90 Euro. Sie hat in ihrem Thread, also auf Twitter hat sie geschrieben, für 1 Euro und dann für 40 Euro verkauft. Da gab es so eine Recherche von einer anderen Userin, Verena Maria Dietrich, die dazu noch eine Story geschrieben hat, auch zu anderen Schmuckstücken von Kathi Hummels. Ja, also das ist natürlich gang und gäbe, auch Dropshipping bei Influencern ist gang und gäbe und ich verstehe, dass man sich darüber aufregt. Ich meine aber auch viele Produkte für die Influencer machen, ich glaube, Werbung machen, ich glaube, das war mal bei diesen Massagepistolen so ein Thema, dass halt so die gängigen Brands, die da mit Influencern geworben haben, halt die für irgendwie, keine Ahnung, wie viele, 80 Euro, was weiß ich, verkauft haben und man das gleiche Ding aber halt auch natürlich bei AliExpress 1:1 so bestellen konnte für irgendwie einen Bruchteil des Preises. Also das ist auch im Marketing jetzt nicht neu.
Nee, das ist wahr.
Und es gibt ja auch 1000 TikToker, die erklären, wie man das gut macht und irgendwelche, keine Ahnung, hier, das geht ja in dieselbe Richtung, dieses Amazon-mäßige Dropshipping, für das Desu auch dann so Werbung gemacht hat.
Warte, Amazon Storage, nee, ach, das hat, ach, ich weiß, aber ich weiß genau, was du meinst, ja, richtig.
Ja, ja, FBW oder wie sowas.
Ja, ja, Fulfillment by Amazon heißt das, ne?
Fulfillment by Amazon, das ist genau. Ja, ja, ja. Fulfillment, das ist also quasi Dropshipping, aber über Amazon.
Ja.
Und ich, also ich finde das, ich bin so ein bisschen zwiegespalten auch, ne, weil auf der einen Seite, die meisten Produkte, die wir kaufen, heutzutage, werden irgendwo billig in Asien produziert und dann halt mit Marketing und Sales und was man halt alles braucht, um so ein Produkt dann in Europa auf den Markt zu bringen, kombiniert. Und dann haben die natürlich teilweise insane Margen. So, das ist aber, glaube ich, bei ganz vielen Sachen die Frage, muss man da Influencer extra für belangen?
Naja, also für mich ist es immer so, für mich ist es immer ein Spiel mit dem Feuer. Also ich habe da mehrere, auch hier wieder mehrere Betrachtungswinkel zu. Mir blutet immer ein bisschen das Herz bei den Margen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe ja selber eine Streetwear-Marke und ich habe einen anderen Anspruch. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Bezugsquellen, aber in erster Linie, um da nur mal hinzukommen, wo ich hin will, ne? Guck mal, ich setze mich hin, ich entwerfe selber Schnitte, ja, für Pieces, die ich da habe, für die Shirts, für den Hoodie beispielsweise. Dann haben wir die Bezugsquellen für die Stoffe, dann gucke ich mir die Sachen an. Wir produzieren in Polen, also EU, und ich produziere nur, wir drucken in Deutschland. Das habe ich mittlerweile nach Deutschland geholt, weil ich möchte das eigentlich auch, ich möchte local so viel wie es geht supporten und so, aber es ist, muss ich dazu sagen, auch einfach zu teuer. Und Polen ist schon schön nah dran, man kann mal selber hinfahren und so weiter, es ist EU, die Gesetze sind ganz klar und so weiter und so fort, da ist kein Hickhack, kein Schmuh, du weißt, was du hast und so sind die Margen natürlich deutlich andere, als wenn ich jetzt hier irgendwas für 46 Cent auf AliExpress kaufe und für 30 Euro verticke oder für 28 Euro, aber ich glaube, was bei den, und deshalb finde ich, sind Influencer anders angreifbar, wenn ich irgendeine nebulöse Modefirma einfach bin, ja, die, keine Ahnung, sei es jetzt keine Ahnung, Bershka, H&M hast du nicht gesehen, dann habe ich ein anderes Vertrauensverhältnis zu meinen Kunden, als das eine Influencerin hat. Eine Influencerin lebt in erster Linie davon, dass sie das Vertrauen zu den Menschen aufbaut, die sie da erreicht und sich den Menschen präsentiert als jemand, der zu ihnen gehört. Da sind wir da bei dem Phänomen parasoziale Bindungen aufbaust zu Leuten, weil du ihnen das Gefühl gibst, du bist eine Freundin oder ein Freund, weißt du? Und du möchtest ihnen was empfehlen und du stehst dahinter. Und ich meine, die Kommunikation, die InfluencerInnen betreiben, ist ja auch dementsprechend von wegen, ich habe hier was für euch, ich möchte euch was zeigen und ich habe mich daran gesetzt und so weiter und so fort. Das klingt alles immer wahnsinnig privat und persönlich und da hängt das Herz dran und so weiter und so fort. Und deswegen, finde ich, sind sie da schon zu kritisieren, weil wenn es dir um maximalen Profit bei minimalem ethischen Anspruch geht, ja, oder qualitativen, sei jetzt mal dahingestellt, hier alles, alle Angaben ohne Gewähr, aber bei dem Vorwurf, ich kauf's bei AliExpress und verticks für 30 Euro, muss man sich den auch mal gefallen lassen, zumindest bei dem Vorwurf, der im Raum steht. Und deswegen also finde ich das so schwierig. Also ich finde auch die
Kritik an sich gerechtfertigt, weil natürlich sozusagen sollten Konsumenten und Konsumentinnen wissen sozusagen, wo sie ihr Shit auch potenziell viel günstiger kriegen. Tatsächlich, also ich finde das Dropshipping an sich, vielleicht muss ich das reframen, so, ich finde schon, dass man sehr kritisieren darf, aber ich finde das Dropshipping an sich ist gar nicht das größere Problem. Ich glaube, das ist das, was ich mal sagen wollte. Ich finde es schwieriger, wenn man dann auf die Website Sachen schreibt, wie von mir designt und fair und nachhaltig produziert.
Genau.
Wenn dann rauskommt, dass es quasi in Asien billig produziert wurde, dann hast du es weder designt noch, also ne, wissen wir nicht, vielleicht hat sie einfach zufällig dasselbe Design, die Idee gehabt. Und vielleicht werden ihre Produkte auch nachhaltig produziert. Ich glaube aber, dass die 44 Cent Variante aus China wahrscheinlich nicht nachhaltig und fair produziert wird.
Ich kann es mir zumindest schwer vorstellen.
Ja. Was ich aber viel problematischer finde, und das zählt so ein bisschen auf dieses Esoterik-Ding von vorhin ein, ist dieser Anxiety-Ring. Und das finde ich das viel Schwierigere. Ne? Also auf ihrer Website, also wie gesagt, ne, Dropshipping, irgendwie Geld machen, okay, das ist ja auch irgendwie so, ich meine, das haben Leute dann auch so ein bisschen parodiert unter diesem Thread, weil sie hat irgendwie auf dem Knie oder so über dem Knie hat sie irgendwie tätowiert, Retire Rich.
Okay,
dass das so ihr großes Ziel ist. Und es geht bei ihr ja auch viel um Finanzen. Sie bietet dafür auch irgendwie Tipps an für Frauen. Und sie redet viel über ihre Eigentumswohnung und so weiter. Und ist so eine der, ich muss sagen, größten deutschen weiblichen Finanzinfluencerinnen, ne?
Ja.
Und
wobei ich jetzt dazu sagen muss, da sollte ich mich vielleicht nicht zu weit aus dem Fenster lehnen bei einem eigenen Label, was I Died Rich heißt.
Du halt dein Ja, weil das ja, hat ja bei dir auch nochmal andere lustige Gründe.
Ja, es ist mein Nachname für alle, die es nicht wissen. Also es ist auch der Name meiner Frau, Ina Diedrich.
Ja.
Deswegen, ja.
Aber sie hat
ja
diesen Anxiety Ring da, um da nochmal drauf zurückzukommen. Und der wird halt angepriesen mit, dass er sozusagen, sie sagt, sie kaut an ihren Fingernägeln, sie hat viel Stress und dieser Ring würde halt dabei helfen. Und
ja, weil das
so ist auch das von der Twitter-Userin.
Ist.
Genau, also ein Fidget-Spinner quasi. Fidget-Spinner, den du am Ring trägst, weil du kannst halt diese Perlen so ein bisschen bewegen. Was ich schon glaube, dass das vielleicht manchen Leuten helfen kann, auf jeden Fall. Also wenn du jemand bist, der irgendwas zum Fidgeting braucht.
Ja, aber dann nenn das Fidget-Ring. Dann ich habe auch so ein Problem damit, weil Anxiety ist zurzeit auch so ein absoluter Kampfbegriff wieder online. Das ist wieder so ein TikTok-Trend-Ding, Anxiety, wirklich was gemolken wird ohne Ende. Und wo den Leuten dann wiederum suggeriert wird etwas, was es nicht ist. Und damit habe ich ein Problem. Deswegen ist doch die Beschreibung auch weg, oder?
Genau, nee, er heißt immer noch Anxiety Ring, aber, und das ist wohl erst nach dem Gespräch passiert, dass sie da, also diese Anwältin hat das ja getweetet und wenn das, also ich denke mal auch, dass sie tatsächlich Anwältin ist, also kennst du sich hoffentlich damit auch aus, aber sie hat wohl auch mit Diana zu Löwen dann DMs ausgetauscht und da hat sie unter anderem geschrieben, betreffend Heilmittel, du preist den Ring indirekt als Heilmittel an, da du den Ring explizit als Anxiety Ring bezeichnest und dadurch ein Heilmittelversprechen abgibst, das ist ebenfalls unzulässig. Und daraufhin hat sie gesagt, ich bespreche die Benennung des Rings mal mit meinen Juristen, ich nehme das zu Herzen, etc. Aber sie hat auch nochmal gesagt, dass sie es nicht als Heilmittel bezeichnet, aber dass sie es irgendwie anpasst. Und jetzt tatsächlich auf der Website steht tatsächlich Hinweis, ein Anxiety Ring ist kein Heilmittel und ersetzt keine professionelle Hilfetherapie. Mir persönlich hilft er aber durch die beweglichen Perlen beim Stressabbau.
Ja.
Also das war wohl vorher nicht dabei, weiß ich aber nicht. Also haben wir jetzt nicht nachprüfen können. Aber das finde ich das viel Schwierigere. Also ich kann mir vorstellen, dass es ihr hilft, wenn man irgendwie ein Fidget-Toy braucht, um sich irgendwie zu beruhigen. Da gibt es ja tausende Sachen, Produkte, die Leute nutzen für sowas.
Ja.
Kann man sich sicherlich auch als Ring machen und so. Aber ja, wie du schon meinst, das Anxiety-Thema ist ein großes Ding, großes TikTok-Thema auch wieder. Und das erzählt ja dieses Parasoziale mit rein. So, wenn es Leuten hilft, geil. Aber wenn Leute das Gefühl bekommen, eine Influencerin verspricht mir, dass das mir bei meinem Problem garantiert hilft.
Mich macht sauer, bin ich ehrlich. Weil ich weiß, dass das ein SEO-Begriff ist, der da wirklich reingeschmissen wird. Und dass das dann irgendwie von wegen als Trendprodukt mitverkauft wird. Und das immer auch so ein bisschen einfach mit der Hoffnung und mit der Glaubwürdigkeit spielt. Und das ist eine Sache, mich macht sauer. Ich finde es nicht in Ordnung.
Ja, finde ich. Also ich finde das eine faire Einschätzung. So. Also ich finde den Namen, das ist das Problem. Ne? Wenn das jetzt irgendwie Fidget Ring heißen würde oder so, hätte ich viel weniger ein Problem damit.
Ja, dann wäre es kein Problem.
Wobei man aber auch dazu sagen muss, und, ne, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, ich finde auch, dass auf Diana zu Löwen ziemlich viel so eingehauen wird. Ne?
Ja,
weil sie aber halt auch vielleicht auch jemand ist, der halt viel mit, ich habe hier meine Eigentumswohnung und so. Ne, es geht bei ihr halt viel um Geld und Feminismus. Deswegen ist sie auch jemand, der halt auch viel Kritik abbekommt. In dem Fall muss ich aber sagen, das ist auch eine gerechtfertigte Kritik. Gerade wenn dieser Hinweis wirklich erst hinterher eingefügt wurde. Und gerade wenn es auch wirklich stimmt, dass sie sagt, es ist von mir designt und das stimmt nicht. Das wissen wir nicht. Aber wenn das stimmt, dann finde ich, ist die Kritik gerechtfertigt.
Ja, aber das ist ja immer so das Ding mit der Kritik. Ne? Du bist ja wie eine große, große, große Wand. Und umso größer du halt bist, desto mehr trifft dich halt. Du bist halt ein sehr großes Ziel. Was nicht heißt, dass du verdient hast, irgendwie ständig attackiert zu werden. Aber in ihrem Fall legt sie es ja auch einfach einen Ticken drauf an.
Ja, in dem Fall auf jeden Fall. Es gibt noch ein anderes Kritikthema diese Woche. Und zwar von den beiden von Couple on Tour. Die sind ja riesig. Ne? Also, falls ihr die nicht kennt, die haben 2,6 Millionen auf Instagram, 4 Millionen auf TikTok und nochmal mehr irgendwie auf YouTube. Also die sind groß und die waren 2022 ein großes Thema. Also es ist ein lesbisches Pärchen, die sind verheiratet, haben glaube ich dann auch zusammen ein Kind bekommen. Und wenn ich mich richtig erinnere, quasi während quasi der Schwangerschaft noch, kurz vor der Geburt des Kindes, hat die Ina mit 26 Jahren einen Schlaganfall gehabt. Und das war sehr, sehr, sehr ernst. Und die hat das wohl nur sehr knapp überlebt und natürlich aber auch mit einigen gesundheitlichen Folgen, die man halt manchmal hat bei einem Schlaganfall. Ne? Also Schwierigkeiten beim Laufen, beim Sprechen etc. Und das hat sie aber extrem gut auch geschafft, da drüber hinwegzukommen. Also ich glaube, da sind immer noch bleibende Schäden, an denen sie noch arbeitet. Aber sie sozusagen, finde ich auch sehr bewundernswert, sind auch als Paar und so auch als junge Eltern und in dem Alter und so weiter, finde ich da extrem gut durchgekommen. Das haben wir damals einmal besprochen, als es passiert ist, weil es einfach eine tragische Story war, die das Internet bewegt hat. Und was ich aber seitdem überhaupt nicht mitbekommen habe, ist, dass sie anscheinend extrem viel Hate abbekommen. Und ich kann jetzt auch nicht wirklich nachvollziehen, ob der gerechtfertigt ist oder nicht. Aber ich habe mich so ein bisschen da reingeguckt, was die Leute so schreiben Und es ist absurd. Also der Grund, warum es bei mir auf dem Schirm ist, ist, weil ich einen TikTok gesehen habe von Nessie. Das ist die, die keinen Schlaganfall hatte, Nessie on Tour. Und die hat ein Statement-Video hochgeladen auf Instagram und auf TikTok, wo sie zu Vorwürfen Stellung bezieht. Und die Vorwürfe sind quasi, das Internet ihr vorwirft, sie würde Ina, also die, die einen Schlaganfall hatte, quasi vor die Kamera zwingen, irgendwie bloßstellen, zur Schau stellen. So ein bisschen so, als wäre sie irgendwie geistig eingeschränkt und würde von ihr irgendwie so vor die Kamera gezerrt werden oder wie so ein Kind, was vielleicht nicht zurechnungsfähig ist. Und das, also ist meiner Meinung nach, stimmt das nicht überein mit der tatsächlichen Situation von dieser Person. Und hat sich da krass gerechtfertigt. Und das Erschreckende fand ich aber, ich habe dann bei Instagram in die Kommentare geguckt, unter diesem Reel, und da waren richtig viele, die meinen so, nee, also ich gucke mir die ganzen Videos von euch an. Wie gesagt, ne, ich folge denen nicht, deswegen kann ich das nicht so einschätzen. Vielleicht haben da andere von euch einen besseren Einblick, aber die meinen so, nee, die wirkt die ganze Zeit mega unhappy und so, als würdest du sie zwingen und so weiter. Also auch teilweise richtig gemeine Kommentare darunter gewesen. Mhm. Dann hat Ina selber da nochmal kommentiert und meinte so, ey, lasst sie und uns da in Ruhe, so, ich mach das gerne. So. Also es ist ganz absurd. Ich finde das, find das irgendwie crazy. Gleichzeitig, ne, also zum Beispiel der Top-Kommentar, der mir angezeigt wird, ist, da war noch was übrig im Tränenstick.
Ja, ja.
Drücke die Daumen, dass es hilft, die Vorbestellung fürs Buch zu pushen. Das, da hat ja jemand vermutlich Prio 1 in eurer Marketingstrategie. Also den beiden, die ja wirklich, also ich weiß es nicht, vielleicht haben die auch vorher schon viel Kritik bekommen. Ich habe sie halt, wie gesagt, erst durch diesen Schicksalsschlag aufmerksam mitbekommen und hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Leute damals so gehässig waren. Im Gegenteil. Und jetzt sind die Leute da drunter und sind alle so, nee, ihr macht das alles nur für die Klicks. Und ich meine, es kann natürlich sein, ne? Also es kann schon sein, dass gerade in der Situation, in der sie da sind, irgendwie junge Eltern, eine Person von den beiden hat einen Schlaganfall und ist vielleicht deswegen jetzt auch nicht mehr wirklich so in der Lage, weiß ich nicht, jeden Job auszuüben. Natürlich hast du dann einen gewissen Zwang, so wie alle anderen Influencer, dass du irgendwie so das Ding am Laufen halten lassen musst. Aber ich finde es schon ein bisschen anmaßend, das einfach die ganze Zeit denen anscheinend vorzuwerfen und dann auch selbst in den Kommentaren, wo sie dazu Stellung bezieht. Das fand ich schon ein bisschen krass. Also wie gesagt, ich kenne die beiden nicht, vielleicht gibt es da berechtigte Kritik, aber selbst wenn, finde ich das schon ziemlich schwierig.
Ja, meine Frau folgt denen schon sehr lange, auch schon so, also bevor die Schlaganfall-Thematik da irgendwie eine Rolle gespielt hat und so. Deswegen werde ich da auch immer nur so ein bisschen abgeholt, wenn mir so erzählt wird, hier, guck mal, guck dir das mal an, das ist die Entwicklung. Und ich habe aber auch mitgekriegt, das mit den Kommentaren und so. Meine Frau findet es halt einfach schlimm. Und ich persönlich, abgesehen davon, dass ich ja als Misanthrop immer davon überzeugt bin, dass der Mensch im Innern schlecht ist. Ich glaube, das Internet ist einfach ein böser Ort. Und das Internet bringt die Leute halt dazu,
voll,
zu schreiben, was sie denken. Manchmal auch, was sie sich ausdenken. Und in dem Fall, glaube ich, hat es viel damit zu tun, dass Menschen schlecht damit umgehen können, wenn sie die negativen Seiten von etwas aufgezeigt bekommen. Ja, am Anfang hat das ganz viel mit Schock und mit, wir wünschen euch alles Gute und nur das Beste für euch und für die Gesundheit und so zu tun. Und irgendwann gewöhnen die Leute sich aber auch eben daran. Und während die meisten Influencer halt ihr Happy Happy Life, Happy Happy Time, Happy Happy Family, alles ist super, alles ist lustig, alles ist mit toller Musik untermalt und mit drei Filtern und das Leben ist toll, die Leute halt wirklich voll pflastern, zeigt sich halt da auch mal eine Erschöpfung, zeigt sich auch da eben mal, was alles schwer ist und wie das Leben schwer ist und wie das mit der Gesundheit manchmal schwer ist und nicht einfach. Und da kann es schon mal passieren, dass das Lächeln nicht sitzt und da kann es schon mal passieren, dass man eben nochmal darüber spricht, dass man gerade eben platt ist. Und das Ding ist halt, wenn man sich als Influencer wie die beiden dazu entschlossen hat, die Leute an ihrem Leben teilhaben zu lassen, dann ist das halt dein täglich Brot. Dann bist du auch darauf angewiesen. Und dann nimmst du die Leute eben auch weiterhin mit, was diese Reise und was dein Leben angeht. Und ich glaube schon, dass das auch wirklich richtig arg schwer ist. Und dass die Leute dann eben auch mal Zeuge dessen werden, dass eben nicht alles immer nur Happy Life und Sonnenschein ist. Und dass viele damit aber nicht umgehen können und dann anfangen, da wirklich Sachen rein zu interpretieren und dann da eben auch gehässig und böse sind, eben weil sie ungefiltert im Internet gehässig und böse sind. Und das ist halt so ein Ding, wo ich glaube, dass da wirklich genau diese Dinge aufeinander prallen und dass das, ja, dass das schwer ist und niemandem gut tut. Also ich würde jetzt den Influencerinnen an der Stelle gar nichts vorwerfen, sondern wirklich so diesem ungefilterten Gemeinsein der Zuschauer und Zuschauerinnen.
Für mich gibt es da so zwei Elemente. Ich habe hier noch einen anderen Kommentar gesehen. Ich vermute, um euren Lebensstandard zu halten, müsst ihr einfach täglich oberflächlichen, von massivem Kommerz geprägten Content posten. Und ich habe mir halt deren Content natürlich jetzt auch so ein bisschen angeguckt. Wie gesagt, ich folge dir nicht aktiv, ich kann jetzt nicht monatelang hier zurückgucken.
Ja, ja, klar.
Aber ich habe so in die letzten paar Videos reingeguckt, so in die Posts. Und das ist natürlich klassischer Influencer-Content. So, da ist es jetzt nicht High-Quality, wow, krasser, so, ne? Aber es ist also... Ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich das Gefühl hatte, so, oh, das ist aber viel schlimmer, sondern, ne, also das, was man halt auf Instagram so kennt. Und deswegen finde ich das so ein bisschen klar, wenn das so, wenn du das jetzt allen Leuten an den Kopf wirfst, die solchen Content auf Instagram machen, okay. Aber jetzt in dem Fall den beiden, wo eben eine auch einen krassen Schicksalsschlag hat oder die ganze Familie einen krassen Schicksalsschlag hatte. Weil nämlich, und das ist nämlich der andere Punkt sozusagen, so auf der einen Seite zu kritisieren, so, ja, ihr seid Influencer und ich glaube, nehme euch das nicht wirklich ab, das ist eine Sache. Aber ein anderer Teil des Vorwurfs war ja auch, ne, es hat ja jemand anders hier nur zitiert, ich sehe jetzt den Originalkommentar nicht, aber dass jemand meinte so, Ina sieht gar nicht mehr so gepflegt aus wie früher. Oder dass sie halt unglücklich guckt. Und das finde ich halt echt absurd, wie Leute sich da nicht reinversetzen können, dass eine Person, die einen Schlaganfall hatte und deswegen vielleicht auch teilweise nicht mehr so viel Kontrolle über ihre Mimik auch hat und was weiß ich, ne, dass das natürlich dann vielleicht auch anders wirkt. Und dass die Leute ja überhaupt nicht die Empathie haben, irgendwie drüber nachzudenken, das ist absurd. Also wie gesagt, klärt uns gerne auf im Reddit, ob da noch mehr dahinter steckt. Aber jetzt einfach nur so oberflächlich betrachten, habe ich das einfach nur gesehen, weil ich muss drüber reden, weil ich finde das absolut absurd.
Ja, ich finde das, wie gesagt, ich finde es auch, ich finde alles irgendwie auch absurd. Ich finde es auch irgendwie ein Stück weit absurd, dass man das überhaupt kann. Also, dass man überhaupt noch ein Influencer-Leben aufrechthalten kann, wirklich in der Zeit. Guck mal, ich habe einen Sohn, der nach der Geburt 2 Schlaganfälle hatte. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das hätte begleiten müssen mit der Kamera, hätte ich nicht gekonnt. Mhm. Ich wäre den ganzen Tag nur am Heulen gewesen und hätte die Kamera gar nicht irgendwie zu der Zeit damals. Guck mal, ich habe 4 Monate neben der Charité, neben dem Krankenhaus in einem Hotel gewohnt. Ich habe in der Zeit war es für mich so schwer, allein für YouTube und Twitch das alles weiterzumachen, um meine Jungs da nicht hängen zu lassen und da selber halt einfach meinen Job weiterzumachen. Das war insane, Alter. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das hätte irgendwie noch teilen müssen damals öffentlich, ich wäre daran völlig kaputt gegangen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich dann so eine Kommentare gekriegt hätte, wie die beiden zum Teil. Kennst du den Film Falling Down zufällig?
Nee.
Ja, guck dir den mal an, dann weißt du, wie ich drauf gewesen wäre zu der Zeit. Bei solchen Kommentaren. Also wirklich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen, ich finde auch das so krass, dass man sich das gibt, dass man das aushält. Ich könnte das nicht aushalten. Andererseits ist halt auch schwierig, wenn das dein Job ist. Ja? Ich finde es zu krass.
Aber auch umgekehrt, ne? Das Absurde ist ja, dadurch, dass die beiden halt vorher ja auch ganz viel von ihrem Leben geteilt haben und so weiter, wenn sie das danach nicht gemacht hätten, dann wäre genau das gleiche passiert, wie jetzt, keine Ahnung, mit Kate.
Ja, auch wieder
dieselben Verschwörungstheorien kommen, so, warum zeigst du sie nicht mehr? So, schämst du dich für sie? Also, ne, egal was du machst, machst du es falsch im Internet. So, deswegen, absurd.
Das ist auch wahr. Apropos, egal wie du es machst, machst du es richtig, machst du es falsch. Ihr seid ja, oder du bist ja bei Lester Schwestern im Prinzip ein kleiner Experte dafür geworden, Influencer-Trennungen zu beurteilen und zu bewerten, ob sie es gut oder schlecht gemacht haben. Was sagst du denn zu unserem aktuellsten Hot Topic?
Also, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Julienko und Tanja haben sich getrennt. Julienko, der Ex-Freund, Ex-Mann, glaube ich sogar, von Bibis Beauty Palace, die ja Anfang Januar auch wieder zurückgekommen ist, aber seitdem nichts mehr gepostet hat. Vielleicht ist jetzt eine Gelegenheit dafür, who knows. Aber ja, Julienko und Tanja haben sich getrennt und es ist tatsächlich aufgeflogen, in Anführungszeichen, durch das Gleiche, was Thomas passiert ist. Nämlich Julienko hat sie aus seiner Bio genommen und hat alle Fotos von den beiden gelöscht. Also auf seinem Profil sind nur noch Fotos von ihm und auch teilweise seinen Kind, ne, aber seinen Kindern. Aber das war sozusagen das erste Anzeichen, dadurch haben es dann alle irgendwie schon gewusst. Und dann hat er sich dazu sagen, dadurch dann auch, vielleicht auch deswegen dazu hingerungen, dann auch ein Statement zu machen. Vielleicht hat er das geplant, weiß man nicht. Aber er hat auf Instagram in eine Story gepostet, hey, wollte mich nur kurz bei euch melden. Wie viele bereits mitbekommen haben, habe ich die Bilder mit Tanja gelöscht. Wir haben uns einvernehmlich getrennt. So. Und danach kommt eigentlich nur noch Rechtfertigung, was ich auch wieder verstehen kann, weil ich glaube, da kriegt er sehr viel Shit ab. Jeder geht mit der Situation anders um und ich weiß, ich treffe auch nicht immer die richtigen Entscheidungen, aber ich versuche euch an meinem Leben teilhaben zu lassen. Ich habe euch alles zu verdanken und möchte daher transparent sein. Wahrscheinlich bin ich oft zu transparent und da ich ein emotionaler Mensch bin, teile ich auch oft Veränderungen, Lebenssituationen zu schnell. Bitte denkt nicht, dass alles, was ich mache, einen Grund hat oder dass ich alles vermarkten möchte. Social Media ist nicht nur mein Job, sondern auch mein Ventil, mit dem ich Dinge verarbeite und seit über 10 Jahren ein großer Teil meines Lebens. Muss ich sagen, finde ich überraschend nachvollziehbar. Also ich
ja,
kann ihn,
es ist auch
kann
überraschend reflektiert, der Satz.
Ja, mich verletzt das hier alles gerade wirklich sehr und ich bin mit Raphael für ein paar Tage unterwegs. Das ist hier sein Cousin, glaube ich. Und oder war es Bibis Cousin? Ich weiß nicht.
Ich glaube Bibis Cousin.
Und versuche, also ist ja auch Influencer Raphael Neugart, und versuche auf andere Gedanken zu kommen. Danke, dass du für mich immer da bist, Raphael. Und natürlich auch für meine Familie und meine anderen Freunde nur Liebe. Und genau, Tanja wiederum hat die Fotos von Julienko und auch ihn in der Bio nicht rausgelöscht, hat aber wohl auch eine Story gepostet. Ich melde mich erstmal für ein paar Tage ab und melde mich, sobald ich mich wieder wohler fühle. Weiß nicht, ob das damit noch was zu tun hat. Und Julienko hat aber jetzt danach nochmal eine Story danach gepostet. Ich lese gerade viele Nachrichten und Kommentare und bin teilweise sehr schockiert. Ihr könnt euren Frust an mir auslassen, aber bitte verschont Tanja damit. Sie ist eine tolle Frau und hat eure teils respektlosen Nachrichten nicht verdient. Ich distanziere mich komplett von bösen Hassnachrichten. Bitte all die Menschen, die sie jetzt unüberlegt beleidigen, mir zu entfolgen. Sowas geht wirklich gar nicht und so Menschen möchte ich nicht in meiner Community haben. Auch überraschend reflektiert, finde ich. Also finde ich toll von ihm, dass er sich da auch nochmal sozusagen vor sich stellt. Also im Zuge von, wie wir Influencer-Trennungen schon erlebt haben, muss ich sagen, hat er das, finde ich, auch besser gehandelt als damals von Bibi.
Ja, durchaus.
Weil da hat er ja nur so depressive, ich warte durch den Rhein Sachen gepostet und war dann da deswegen am Ende sozusagen der Gewinner dieser Trennung. Weil Bibi wiederum irgendwie nur so New Year, New Me Post gemacht hat mit, ich war beim Friseur, und Leute natürlich dann sofort genutzt haben, um dann auch gerade mit im Zuge von, es gibt angeblich irgendwie Fotos, dass sie ihn betrügt, keine Ahnung was, ne? War das ja damals so eine Situation. Deswegen finde ich es tatsächlich also besser, natürlich die besten Influencer-Trennungen sind die, wo die beiden sich zusammen vor die Kamera setzen und das irgendwie erklären. Und ich kann mir schon vorstellen, was für Kommentare Tanja da jetzt bekommt, weil Tanja war ja, bevor sie mit Julienko zusammen war, soweit ich weiß, und mich erinnere, jetzt keine große Influencerin. Und inzwischen hat sie aber 620.000 Follower. 630.000 sogar. Das ist in dem Moment, wo ich drauf geblickt habe, mal hochgesprungen um 10.000. Also wahrscheinlich folgen ihr jetzt auch gerade wieder viele, um zu gucken, was sie jetzt postet und was jetzt passiert. Und ja, also ne, mal gucken, wie sie damit jetzt weitermacht. Ohne Julienko kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, das ist die große Star-Trennung dieser Woche. Und bisher in seiner Kommunikation auch besser als gedacht.
Der Lästerschwester-Podcast vergibt 6 von 10 möglichen Trennungspunkten.
Was ist die Skala? Also die beste Trennung, die wir bisher hatten, glaube ich, war die von Aditoro, das ist 10 von 10. Und
ja,
die schlimmste ist die von Paola, Maria und Sascha.
Ja, die oder die von den beiden da, wo alles drunter und drüber ging mit dem wir kriegen Kind, wir kriegen kein Kind Ding. Wie hießen die nochmal?
Ach so, ja, Geparke und
Ja, Geparke, stimmt, das war das.
Wobei ich das würde ich außerhalb von dieser Skala ranken, weil die beiden hatten ja, glaube ich, gar keine Beziehung.
Ja,
weil
das so eine Shitshow war von vorne bis hinten, ist richtig.
Genau, das war, glaube ich, alles nur für Show. Also zumindest war das immer die Theorie. Deswegen würde ich sie, ich würde sie auf einer anderen Skala einranken. Das ist die Skala von so, wie scheiße hast du dich verhalten? Und da sind sie 10 von 10.
Ja, ist richtig. Naja, ich glaube, gute Trennungen online ist immer schwierig. Vor allen Dingen, wenn du so Communities hast, die nochmal eine andere Dynamik haben als das, was wir beide jetzt kennen. Also
klar, ja.
Wir haben halt, ich glaube, im Vergleich dazu sehr erwachsene Communities. Und ich glaube, eine gute Trennung online macht aus, wenn du es irgendwie schaffst. Und jetzt, ich weiß, ist ein Hot Take, aber das Internet, ein Ort voller Incels. Und ich glaube, du hast eine gute Trennung hingelegt, wenn du es schaffst, dass die Frau nicht zu viel Scheiße von Idioten abkriegt hinterher. Ich weiß, das ist super ätzend, dass man das so sagen muss, aber ich glaube, das muss man so sagen.
Voll, ja, ja. Ich bin mir sehr sicher, dass selten Männer solche Kommentare bekommen, wie sie jetzt wahrscheinlich gerade bekommt. Da bin ich ziemlich von
überzeugt. Ja.
Außer wenn Taylor Swift sich von Travis Kelce trennt, dann...
Ja, aber Taylor Swift ist auch die mächtigste Person auf der Erde.
Dann nehmen die
Swifties
auseinander.
Das ist richtig. Ja. Das ist absolut insane.
Ich hoffe denen jetzt beiden gut und sie kommen da gut drüber hinweg und mal gucken, was da in Zukunft noch so rauskommt. Und ich bin, was ich mich tatsächlich am meisten interessiert, ist die nächste Beziehung, die Julienko ja irgendwann.
Oh, danke, dass du es aufmachst. Ich wollte gerade sagen, was glaubst du, wer wird es als nächstes? Weißt du, was ich mir wünschen würde? So als absoluten, den heftigsten Impact, den das deutsche Internet je gesehen hat. Die nächste Beziehung ist einfach mit Raphael.
Dagi B.
Oh, auch stark.
Oh, okay, finde ich auch sehr gut, dass du das sagst, weil als ich den Post gelesen habe, dachte ich auch so, da ist ein bisschen, deswegen wollte ich wissen, ob es sein Cousin ist oder der von Bibi. Also wenn es nämlich nicht sein Cousin ist, dann ist
Ich glaube, es ist der von Bibi.
Okay, und dann...
Ich sag dir, Julienko
X Raphael. Das wäre halt richtig cool.
Das wäre insane.
Wenn sich rausstellt, so Julienko ist einfach so, danke, dass du immer für mich da bist, Raphael. Und die beiden haben halt einfach so eine Love Story und das ist Bibis Cousin und so. Dann werde ich auch Julienko-Fan, glaube ich.
Ja, also dann, Digga, das wäre das heftigste Love Triangle ever auch. Nice.
Nee, aber also was ich eigentlich sagen wollte, ist nicht, wer wird die nächste Beziehung, sondern was ich mich halt frage, ist, ob er die nächste Beziehung auch wieder öffentlich machen wird. Oder ob jetzt sozusagen nach Bibi und nach Tanja jetzt irgendwie wirklich ja zwei sehr mediale Beziehungen und auch mit sozusagen beiden jetzt, zumindest bei Tanja jetzt am Ende, auch großen Influencerinnen, was natürlich nochmal mehr Aufmerksamkeit und auch Kritik dann auf sich zieht, mehr FollowerInnen, die sich sozusagen, die investiert sind auch in die Beziehung. Frage ich mich, ob er es das nächste Mal anders handhaben wird oder ob er einfach sagt so, nö.
Weiß ich nicht.
Und auch, keine Ahnung, wer auch die nächste Person ist, ob die das auch möchte und ob die dann auch Influencerin sein möchte. Aber die Frage ist, kommst du überhaupt drum herum? Also, weil Julienkos Content besteht ja zu 99% daraus, dass er Content mit seiner Partnerin teilt. Da ist wenig Spielraum so.
Ja, und es bedingt sich ja immer auch so ein bisschen. Also, wenn du halt Influencer bist, dann fischst du ja im Prinzip auch in einem Teich, ne, wo viele Menschen ebenfalls sehr Social-Media-affin sind oder eben schon Influencerinnen sind und so. Also ich glaube, das bedingt sich so ein bisschen. Ich glaube, Julienko hat jetzt nicht, ich glaube, er hat schlechtere Chancen, einfach wirklich spontan eine junge Dame im Starbucks kennenzulernen, so nach dem Motto, als einfach wie irgendjemand, der eh schon sehr Social-Media-affin ist, in die DMs slidet und man sich so irgendwie kennenlernt. Kein Plan.
Ja.
Andererseits, Digga, ich habe eine Beziehung seit 19 Jahren. Ich weiß nicht, wie Dating funktioniert. Ich habe keine Ahnung.
Ja. Das wollte ich auch gerade sagen, weil ich glaube, also ist Ina jemals öffentlich aufgetreten in Content von dir?
Nee.
Ja, weil deswegen, ich glaube, die Community bei dir ist auch sehr viel erwachsen, auch unter anderem, weil es halt gar nicht Teil von deinem Content ist, ne? Also so die, ja.
Deswegen, keinen Plan. Wir sind aus der Welt völlig raus. sowohl aus der, ich ziehe meine Familie vor die Kamerawelt, als auch aus der, ich weiß, wie Dating funktioniert. Ey, Digga, ich bin in eine Beziehung rein, da gab es Smartphones nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man datet. Ich weiß es nicht.
Ja, wobei ich da auch eh nicht unbeholfen war bis vor einiger Zeit. Und man kommt rein, sag ich mal so.
Ja, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Julienko, alles Gute. Tanja, alles Gute. Raphael, alles Gute. Das wird schon.
Ja, wir wünschen allen, über die wir heute hier gesprochen haben, alles Gute.
Ja.
Und danke, dass du dabei warst.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Gerne wieder.
Gerne. Checkt Sprechstunde aus, falls ihr den Podcast noch nicht kennt. Guckt Dr. Floyd auf Twitch. Guckt LeFloid auf YouTube.
Ja, da passiert verhältnismäßig.
Zu viel Content.
Da passiert verhältnismäßig wenig. Also ich freue mich, wenn ihr mal in unseren Sprechstunde-Podcast reinhört, auf jeden Fall.
Genau, macht das, haben wir euch unten auch verlinkt. Und wenn ihr diesen Podcast noch supporten wollt, denkt dran, uns überall zu bewerten und uns weiter zu empfehlen und zu folgen. Und ja. Wir hören uns ansonsten nicht nächsten Samstag, weil nächsten Samstag bin ich im Urlaub.
Oh no.
Eine Woche im Jahr.
Wo geht's hin?
Ja, einfach ein bisschen in die Berge, so ein bisschen, mit dem Zug in die Berge, ein bisschen Sonne auf dem Berg genießen. Skifahren nicht, weil ich mein Knie immer noch nicht benutzen kann, aber meine Tochter lernt Skifahren. Ja, wenn man es noch kann, ne? Solange es noch Schnee gibt, darf meine Tochter noch Skifahren lernen, was sie dann nie nutzen werden kann, weil es alles kaputt ist. Aber immerhin fahren wir mit dem Zug dahin.
Und mit diesen positiven Worten.
Und mit diesen positiven Worten dürft ihr eine Woche drüber nachdenken, bis wir dann in 2 Wochen wieder da sind. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.